Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich auf eine weitere Episode. Wir haben heute ein tolles Thema ausgegraben. Führung braucht keine Hierarchie. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen und dann starten wir.
Herzlich willkommen, Markus. Ich danke dir.
Es ist ja ein Follow-up für eine Episode, die am 12. Januar erscheint. Da ging es um das Thema Holokratie, also so ein bisschen der Gegenentwurf zur Hierarchie. Und ich habe dort ein Experiment angesprochen. Das kommt von meinem Vater. Das ist leider recht alt, das Experiment, wobei ich sagen würde, es ist immer noch gültig. Ich kann nur mutmaßen, das kommt aus der Schwesterausbildung, wo mein Vater war. Und da gab es ein Experiment quasi zum Thema Teambuilding. Ich habe das exakte Experiment nicht gefunden, aber ich habe einiges dazu gelesen. Ich starte mal damit, dass ich dir das Experiment kurz erkläre.
Vielleicht kannst du noch zwei Sätze sagen, was dein Vater früher gemacht hat.
Mein Vater ist Mediziner gewesen, war mit mehreren Disziplinen unterwegs, aber war nebenbei eben auch in der Schwesternausbildung tätig. Das heißt, darf man das überhaupt noch genderkonform sagen, in der Ausbildung der neuen Pflegekräfte. Und hat dort quasi gearbeitet und hat dort einiges beobachtet. Und nachdem es bei uns am Abendbrotstisch immer um medizinische Themen ging oder um Themen des medizinischen Alltags, war das halt auch eines von diesen Themen, was er immer mal wieder vorgekramt hat, weil es Hackordnung auf der Station repräsentiert. Und da kommt es eigentlich her.
Sehr spannend. Danke dir.
Genau. Also es geht darum, dass man untersucht hat. Man hat zwei Teams losgeschickt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu neutralisieren, damit es nicht ganz so sehr nach Krankenhaus klingt. Am Anfang wird in jedem dieser beiden Teams, also Team A und Team B, ein Chef ernannt. Und im Team A wird auf konventionelle Weise geführt und im Team B wird von Anfang an klar kommuniziert, dass er oder sie, die die Führungsrolle übernimmt, entsprechend der Aufgaben später wechseln wird. Also die durchlaufen mehrere Aufgaben hintereinander. Und im Team A, ganz klar, der Christoph ist der Chef und im Team B wird gesagt, nee Markus, du bist zwar der Chef, aber wenn sich die Aufgaben für jemand anders besser eignen, dann wird das auch gewechselt. Von Anfang an klar kommuniziert. Und im Ergebnis davon ist es so, dass Team A deutlich unproduktiver ist und am Ende quasi gefühlt jeder sauer auf den jeweils anderen ist, weil dort die Wechsel unkommentiert ernannt werden. Also es wird einfach nur gesagt, so pass auf und jetzt wechselt die Rolle, du bist jetzt Chef. Und im Team
ohne Begründung,
einfach so wie man es ja häufig macht oder es wird eine Begründung vorgeschoben und alle denken sich, kann ich nicht nachvollziehen. Im Team B wird der Wechsel nicht unkommentiert gemacht, sondern es wird gemeinsam im Team B beschlossen, oh, das ist die neue Aufgabe, wer könnte denn jetzt besser führen oder sind wir mit der Führungskraft zufrieden? Also ich sage mal so ein bisschen der demokratischere Ansatz, aus der Menge heraus beschlossen und sind dadurch aber insgesamt produktiver. Und jetzt kommt so ein bisschen die Auswertung. Im Team B befindet man sich am Ende zwar ähnlich wie im Team A ständig in einer Neuordnung, weil quasi auch dort eine Hackordnung stattfindet. Also, jetzt ist ja der wieder Chef. Ja, klar, passt der besser für die Aufgabe, aber der hat das und das. Also dieses Typische, was man halt hat. Aber dieses Hacken fällt bewusster aus, weil man ja weiß, warum man das tut. Also es gibt immer in Anführungszeichen im gemeinsamen Konsens getragener logischer Grund dafür. Dadurch fällt dieses Hacken bewusster aus. Und es fällt kürzer aus. Man kommt schneller in die Produktivierungsphase. Während beim Team A ist es halt nach wie vor am Ende, als der geführt hat, hat er das gesagt. Und jetzt plötzlich, als er geführt wird, sagt er das. Und das heißt, da war man eigentlich am Ende nur noch am Umherdoktern an der Situation und weniger mit den eigentlichen Aufgaben beschäftigt. Und das fand ich sehr spannend, weil er das selber dann auch in seinen eigenen Teams beobachtet hat. So nach dem Motto, bis gestern war sie noch Schülerin und dann wurde sie in die Schwesternstation genommen und dann hat sie plötzlich mit den Schülern einen ganz anderen Umgang gehabt, mit denen sie vorher noch im selben sinkenden Boot gefühlt saß und dann plötzlich aber die Obermackerin gespielt hat. Und ganz schlimm, wenn man dann zur Stationsschwester oder Oberschwester geworden ist. Da gibt es bestimmt auch immer ein Pendant für den Bruder. Hat halt das auch in der Realität immer wieder sehen können, wie das so abläuft. hat sie zwar versucht, immer vorher vorzubereiten, so nach dem Motto, ja, und seid euch sicher, wenn ihr dann in der Situation seid, denkt dran, wie ihr euch vorher gefühlt habt, hat aber nicht geholfen. Genau, das also so ganz kurz umrissen von diesem Experiment.
Sehr spannend, da sind ja viele Aspekte drin, finde ich. Also so ein zeitlicher, dass man sagt, eine Hierarchie könnte sich ändern, je nachdem, was man zu tun hat und wer dafür am besten geeignet ist. Dieser Aspekt, den man in vielen Unternehmen ja gar nicht so lebt, sondern hat man eine starre Hierarchie, die vorgegeben ist, die auch durchgezogen wird und an der ja auch ganz klar zum Beispiel Gehaltsklassen oder Vergütungssysteme oder sowas daran orientiert sind und damit gekoppelt sind. Also man käme mehr dahin, dass man sagt, man macht etwas von der Führungsseite her so, wie es gerade für die Aufgabenstellung optimal ist. Sehr spannend. Also das ist dieser zeitliche Aspekt, der da drin steckt in dem Experiment. Wobei natürlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Aussage eher war, okay, jetzt dieser dynamische Wechsel, das ist auf jeden Fall irgendwie nützlich. Und dann ist die Frage, wie bildet sich diese Neuordnung? Wie kommt es dazu, dass eine neue Person an die Spitze gesetzt wird? Und in dem einen Fall ohne Begründung, gut, unsere Gehirne mögen es ja generell nicht, dass wir nicht begründet, ne? Also und im Umkehrschluss nutzen wir auch Begründungen, die gar nicht so gut sind und sind zufrieden. Das ist sehr spannend. Ich will gleich nochmal was dazu sagen. Aber diese Dynamik sozusagen, in dem einen Fall kann das Team aushandeln, kann entscheiden, mitentscheiden und dann kann man sich offensichtlich, wenn man mitentschieden hat, viel leichter darauf einlassen, jemandem zu folgen, der jetzt führt. Richtig?
Ja, genau.
Das ist sozusagen der zweite Aspekt. Also witzigerweise so eine Mischung zwischen Demokratie und dann wieder, also demokratischem Entscheiden und dann sich führen lassen. Aber so funktioniert ja auch unsere Demokratie. Ich meine, wir wählen ja auch einen Bundeskanzler, also nicht direkt, aber indirekt. Das Parlament wählen wir direkt und unsere Vertreter dort. Und die entscheiden dann, wer dann mal eine Zeit lang führt. Also ist es ja durchaus ähnlich und scheint zu einer höheren Zufriedenheit zu führen. Und was du ja auch gesagt hast, auch dazu, dass wir bereit sind, uns dann führen zu lassen. Und damit läuft es glatter ab für die eigentliche Aufgabe und die Produktivität, die man damit erreichen will.
Richtig? Genau. Und das leitet uns letzten Endes hin auf diese Frage, also Hierarchie, Führung braucht keine Hierarchie. Aber irgendwie ist Hierarchie und Hierarchie sind gefühlt zwei völlig verschiedene Wahrnehmungen in unserem Alltag, sage ich mal. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, in beiden Teams wird ja geführt und in beiden Teams gibt es eine Hierarchie und trotzdem ein komplett unterschiedliches Ergebnis.
Also vielleicht hilft uns da so ein bisschen, wenn wir das auseinanderziehen und sagen, es gibt eine formelle Hierarchie und es gibt eine informelle Hierarchie. Die formelle Hierarchie ist die, die kundgetan wird, die irgendwo steht und die man irgendwo weiß. Und die informelle ist die, die sich bildet. Darum hat ja wahrscheinlich dieses zweite Team auch, weil sie an der Bildung dabei sein konnten, der Hierarchie, die dann wählen konnten, sich damit eher arrangiert als Team A, wo es vorgegeben wurde. Weil dann die informelle Hierarchie gefühlt näher war der formellen.
Das ist eine gute Idee, ja. Ich glaube, da kommt es hin, dass man, ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich wollte ich dir widersprechen, aber mit dem Bogen am Ende, glaube ich, hast du das genau gezogen. Es ist halt näher beieinander.
Ich meine, ich glaube, das hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten in irgendeinem der Folgen, diese Teamdynamik, die es halt immer gibt und diese Hackordnung, sage ich mal, die sich auch irgendwie immer bildet, das sind halt gruppendynamische Prozesse, die wir als Menschen total unterschätzen, weil wir denken, wir sind ja so weit in unserem, also so weit weg von dem, was in Gruppen, im Tierreich passiert, dass uns das gar nicht mehr betrifft, ne? Was de facto meines Erachtens, meiner Erfahrung nach überhaupt nicht wahr ist, sondern es ist so, dass diese dynamischen Prozesse weiterhin ablaufen und auch Leute automatisch in bestimmte Rollen gelangen und sich diese Rollen tatsächlich auch ändern, je nachdem, wie weit das Team ist. Ne? Also diese Teamuhr kennst du. Und möchte ich heute nicht nochmal im Detail aufwärmen, aber de facto ist es ja so, dass da Rollen entstehen. Und wenn das Team diese Rollen bildet oder sich im Team diese Rollen bilden, dann werden sie auch am Ende akzeptiert. Dazwischendrin kann es Hahnenkämpfe geben, wie man so schön sagt. Das ist wahrscheinlich auch nicht genderkonform jetzt. Also es gibt Rollenkämpfe und Statuskämpfe. Und dadurch entsteht eine Ordnung. mehr oder weniger, die dann mal eine Zeit lang stabil sein kann, dann auch wieder zerfällt und so weiter. Und wenn jemand neu ins Team kommt, auch wieder zerfällt und so weiter. Also von daher gibt es de facto wahrscheinlich immer eine Hierarchie und es wird auch immer eine Art von Führung geben. Also ein bekannter Trainer, bei dem ich gelernt habe, Professor Dr. Naja, der hat immer gesagt, man kann nicht führen. Ja, man kann nicht führen. Haben bestimmt auch andere schon gesagt. Aber es ist, ist ja de facto so, ne? Also ich kann immer oder ich werde immer führen. Allein, dass ich jetzt länger rede, heißt, ich führe dich, du bist still, hörst mir zu. Und wenn du was sagst, umgekehrt. Und wenn inhaltlich von dem abhängig, was wir sagen, wird der andere drauf reagieren oder wenn er keine Lust hat, nicht. Ne? Und was in neuen Richtungen setzen. So, also wir führen alle immer. Die Frage ist ja, braucht es eine Hierarchie, damit wir führen können?
Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es braucht Führung und auch jeder wird geführt und jeder wird auch, glaube ich, ganz gerne geführt. Es ist nur vielleicht nicht jedem so bewusst, wie es halt tatsächlich ist. Also dem einen ist es mehr bewusst und dem anderen ist es weniger bewusst. Und ich glaube, die Hierarchie ist per Definition erstmal gar nicht schlecht, sondern gibt eigentlich nur eine Rangordnung vor. Und ist aber, glaube ich, im Sprachgebrauch gleichbedeutend mit schlecht. Also es ist einfach negativ belegt, das ganze Thema. Und wenn du überlegst, wir haben ja den Genuss von Mentoren und Coaches, sie führen einen ja auch. Also klar, zu besseren Lösungen, zu besseren Ansätzen, zu besseren Gedanken. Aber letzten Endes, wenn du es umdrehst, wären sie nicht da, würde man was anderes tun. Also scheinen sie einem schon irgendwie zu führen. Und sie geben in dem Moment, also Mentor ist, glaube ich, relativ klar, wie da die Hierarchie ausschaut. Also es ist dann schon auch eine Art von Hierarchie. Derjenige hat, ja, man sagt zwar immer Mentoren auf Augenhöhe, aber im Grunde genommen sucht man sich einen Mentor aus, der vielleicht etwas schlauer ist als einer selbst und von dem man etwas lernen kann. Und damit ist die Hierarchie, finde ich, schon auch irgendwie da, dass er halt über einem steht.
Die Frage ist, warum ist Hierarchie so negativ belegt? In dem Sinne, wie es, oder sagen wir mal, wie wird es denn im Allgemeinen verstanden?
Also ich glaube, da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Bezug zur Digitalisierung und unseren eigenen pragmatischen Erfahrungen aus Projekten. Ich habe immer die Beobachtung gemacht, dass wenn du eine Hierarchie, also bei der Einführung von Projekten zum Beispiel, wenn ein neues Tool eingeführt wird, das steckt der Name ja schon drin, Einführung, also wird jemand geführt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst es durch Vorgabe lösen, oder durch, ich sage jetzt mal, Vorleben. Und meine Erfahrung zu 100% ist, wenn du ein Projekt einführst durch Vorgabe, möglichst noch in einem zeitlichen, engen, knackigen Korsett, dann der Zwang durch diese Hierarchie kommt. Also der Chef, der Geschäftsführer sagt, wir machen das. Der Abteilungsleiter sagt, du machst das. Dann ist das ja totaler Zwang. Und ich glaube, das wird immer negativ empfunden, besonders dann, weil es in der IT meistens schlecht kommunikativ begleitet wird. Und wenn du aber sagst, okay, wir machen, also ich habe ein Projekt mal gemacht, da haben wir nichts mit Zwang gemacht, das war pures durch Vorleben und ich konnte damals auch unseren Bereichsleiter dafür gewinnen, der das einfach mitgemacht hat, ohne zu sagen, ja, wir machen das jetzt, sondern einfach nur mitgemacht hat durch Vorleben, dann glaube ich, hast du eher so eine Art Idole in der Hierarchie, also Leute, wo du sagst, ey cool, den finde ich total sympathisch, der macht das, dann mache ich mit. Das heißt, du fühlst dich positiv getriggert, dich dafür zu engagieren und dann ist es zwar genauso, Führung durch Hierarchie, weil hätte es die Putzfrau gemacht oder der Putzmann, da müssen wir aufpassen mit unserem AGG, dann hättest du es eben auch nicht gemacht. Also ist es schon die Hierarchie, die da eine Rolle spielt. Wenn Steve Jobs in einer Ecke gesprungen ist, haben alle geguckt, was da ist und sind hinterhergesprungen. Das heißt, aber keiner hat dabei gesagt, oh, um Gottes Willen, jetzt muss ich ja das tun, sondern einfach durch dieses Idol, was man in der Hierarchie gesehen hat, durch die Kommunikation, die das vielleicht auch herbeiruft, hat man zwei unterschiedliche Art und Weisen, wie Hierarchie empfunden werden. An der Kasse die Hierarchie. Die Kassiererin sagt dir auch, wo du lang zu laufen hast, damit du dein Zeug bezahlen kannst und wieder rausgehen kannst. Ist auch so ein Ding. Ja. Da habe ich noch nie dagestanden und gesagt, oh, ist so blöd, die sagt jetzt unbedingt, dass ich da lang muss. Naja, du kannst da ja in Anführungszeichen auch frei wählen.
Hält man sich an die Regeln. Das erklärt jetzt noch nicht so, warum Hierarchie so negativ gesehen wird.
Achso, ne? Entschuldigung.
Also ich, alles gut. Darum fürchte ich jetzt wieder zurück zur Frage. Was du ja gesagt hast gerade, das war auch spannend. Also das Partizipieren, wenn jemand partizipiert und als Vorbild agiert, dann wird das eher angenommen, anstatt dass er über Zwang kontrollierend sozusagen oder anleitend jemanden versucht zu etwas zu bringen. Das ist ja beim Führen immer irgendwo hinzuführen. Ne? Genau. Dieses Kontrollieren, dieses Durchzwang, vielleicht hat das damit zu tun, dass wir mit diesem klassischen Begriff und der Vorstellung von Hierarchie so ein Problem haben, weil eine Hierarchie heißt ja Zwang. Also wenn mir jemanden vorsetzt, das ist ja schon in diesem Wort drin, Vorgesetzter, da hat man jemanden hingesetzt, zwar vor mich. Ja? Mhm. Sehr spannend eigentlich auch, finde ich, vom Begriff. So, dann ist der in der Hierarchie über mich und kann über mich bestimmen. Kann mir Aufgaben geben, kann Sachen delegieren und so weiter. Ja? Also der hat Macht, der übt Macht auf mich aus. Und damit ist Hierarchie zugleich verbunden mit Zwang, Macht und Unfreiheit. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir mit dieser klassischen Hierarchie anecken. Was denkst du?
Ich glaube, und das war mein Gedanken, den ich leider nicht zu Ende geführt habe. Ich glaube, es ist einfach... Nee, du hast mich nicht unterbrochen, ich habe es einfach vergessen. Am Ende ist, glaube ich, die Häufigkeit, also es wird sehr häufig über Zwang gesteuert und dadurch hat sich es halt einfach in der Masse verbreitet. Und ich glaube, am Anfang der Industrialisierung war Zwang das einzige Mittel, was man kannte, um eine Hierarchie umzusetzen. Ich meine, Militär und sowas, da funktioniert Hierarchie ausschließlich durch zwanghaftes Umsetzen. Also der Kommandeur sagt, wo es lang geht und du gehst in die Richtung. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, das ist mal dahingestellt. Ich glaube einfach, die Verbreitung von Hierarchie aus unserem geschichtlichen Kontext ist einfach negativ belegt, weil es immer durch Zwang passiert ist. Und ich meine, jetzt kann mich jeder korrigieren hinterher, ich glaube, es war Steve Jobs, der gesagt hat, es wäre doch blöd, wenn wir die besten Köpfe anheuern und ihnen dann sagen, wie sie arbeiten sollen. Also wieder Zwang. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen hin, wenn man es positiver machen möchte, dann muss man halt ein bisschen den Gestaltungsraum aufmachen für, natürlich, musst du, wir haben es ja eben schon gesagt, du musst ja irgendwie führen und irgendwie braucht es die Hierarchie. Was macht vielleicht einen Unterschied, ob ich sage, pass auf, du programmierst jetzt auf genau diese Weise und du machst es genau so und ich mache für mich selber dann immer diesen Lösungsspielraum ja schon zu, weil ich davon annehme, dass ich der schlauste Kopf im Raum bin, ist nie der Fall.
Ja.
Das heißt, ich lasse einfach den Lösungsraum offen und dann ist es zwar auch geführt und irgendwie auch ein Zwang, weil am Ende muss das gelöst sein, das Problem, aber der Mitarbeiter kann halt sich in dem Raum, der dann größer ist, freier bewegen und empfindet diesen Zwang nicht mehr als solchen Zwang.
Ja, sehr spannend. Ich habe dann gleich noch einen zweiten Gedanken dazu, kurz dabei zu bleiben. Wenn ich zu etwas gezwungen werde, geführt werde und wir waren jetzt viel beim Zwang. Zwang ist ja eigentlich so vom Führungsstil her so mit der unflexibelste. Und da muss ich ja genau vorgeben, was jemand machen soll. Muss mir genau überlegen, wie ich das kontrolliere, ob er es auch gemacht hat. Und ich muss mit Sanktionen arbeiten, weil der Zwang wird nur wirken, wenn jemand was sich nicht dran hält an meine Vorgaben auf Dauer oder ne, wenn ich eine gewisse Abschreckung habe. So, und das ist natürlich, also auch gerade, sagen wir, diese ganze preußische Erziehung und das preußische Schulsystem und so, wo es herkommt, ne, das haben wir sehr stark drin. Führt dazu, dass wir als Deutschen normalerweise sehr gut sind, Regeln zu befolgen im internationalen Vergleich. Ja, ist allerdings, wie du sagst, und da bin ich völlig bei dir, unkreativ. Und da komme ich jetzt zum zweiten Gedanke. Wenn ich, wie wir es ja behaupten, davon ausgehe, dass die Digitalisierung in einem Maße und der Geschwindigkeit abläuft, dass ich eben nicht mehr ein Jahr später noch auf das bauen kann, komplett, was im Jahr vorher gegolten hat, dann brauche ich ja ständig neues Wissen, ständig Leute sich informieren, Experten und so. Die mir helfen, mit dieser neuen Welt zurechtzukommen. Und wenn ich jetzt sage, ja, der Chef muss alles vorgeben, dann müsste der Chef derjenige sein, der sich zugleich auf allen diesen Ebenen fachlich immer ganz vorne hält und kompetent bleibt, was er vermutlich aber aufgrund der Menge an Wissen und der Geschwindigkeit, die relevant ist, heute gar nicht mehr kann. Und damit macht so diese klassische Hierarchie, wo einer oben steht, auch dauerhaft oben steht, der hat führen gelernt, wie man so schön sagt, ja? Was im Idealfall halt, er kann mehrere Führungsstile anwenden und kann individuell auf den Einzelnen eingehen. Also auf jeden Fall stößt der an große Herausforderungen und müsste eigentlich sich auch mal führen lassen von Experten.
Und da kommt
jetzt eben für die Digitalisierung aus der IT raus oder von Expertensystemen. Das ist ja nochmal spannend. Ja? Also wenn eine KI mir was ausspuckt und ich soll jetzt, obwohl ich es nicht verstehe, wie sie da hingekommen ist, dem jetzt diesem Ratschlag folgen, führt mich ja jetzt de facto die Technik.
Und ich glaube, da wird es auch, und das hatten wir in der Holokratie ja schon so ähnlich, mit Bezug auf unser Thema von heute, Führung braucht keine Hierarchie. Es ist vielleicht so, dass einer in diesem Team von 7 Leuten ist halt gut darin, Menschen zusammenzubringen und sie zu einem gemeinsamen Ziel zu bewegen. Und gleichzeitig ist einer in diesem Team, der eben vielleicht diese digitale Herausforderung im Moment gut kann. Dann gibt es einen im Team, der vielleicht mehr die kaufmännischen oder die Prozessideen dahinter hat. Und dann müssen halt alle ein bisschen darauf eingehen zu sagen, pass auf, wenn es um das Thema, welche Technik wählen wir, vertrauen wir dem Max. Wenn wir darum gehen, wer versteht am besten die Prozesse, die wir umbilden müssen, dann vertrauen wir ausschließlich auf den Christoph. Und wenn wir dann vielleicht sagen, ja, aber irgendwie das Team klappt nicht ganz gut, na komm, die Sabine, die hat das super im Griff, die ist halt unsere, ich sag mal, Kopfführung, Digitalführung, Finanzführung. Also ich glaube, es muss mehr dahin gehen, dass der eine, der in der Hierarchie oben sitzt, akzeptiert, dass er nicht immer die Richtungsentscheidung aufzwingen oder aufdrücken kann oder wie auch immer er das als Führungsstil dann nimmt, sondern er muss, glaube ich, andere Ideen haben zu führen. Ich weiß gar nicht, ob dafür zwingend immer die Hierarchie umgewürfelt werden muss. In meinem Team, wir haben logischerweise die Hierarchie, ich Chef, andere Mitarbeiter, aber ich glaube nicht, dass es jemand so empfindet.
Also ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil das heißt für mich ja de facto, es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, wenn jetzt jemand, der das Wissen mitbringt, was man jetzt gerade bräuchte, dass der einen auch gut dadurch führt.
Ja,
das. Und zwar unabhängig von seiner formellen Rolle im Unternehmen, was mich dann im nächsten Schritt dazu führt, dass wir, wenn wir verschiedene Experten haben und die Themen ja ständig neu liegen, dass wir eigentlich eine sehr dynamische Hierarchie bräuchten. Dass man also bereit sein muss, sich jemand anderem unterzuordnen, thematisch, auch wenn es mal nur in einem Gespräch ist, für ein einzelnes Thema. Und das kann ich allerdings dann nur tun, wenn ich Vertrauen darin habe, dass der auch gute Entscheidungen trifft, dass der sich auskennt, dass der eigenverantwortlich handelt und so weiter. Also eigentlich müsste ich dann, wenn ich sage, Führung und Hierarchie ist was Dynamisches, jeden zur Führungskraft, in Anführungszeichen, zur Führungskraft machen. Also zumindest müsste jeder in der Lage sein, zu führen. Sich selbst und andere.
Oder du gehst den weniger bürokratischen Weg, wo die Leute eben nicht Führungskraft werden im klassischen Sinn, sondern sie das Team führen und der als hierarchische Führungskraft eingetragen ist, ist tätig derjenige, der vielleicht das Team gut koordinieren kann. Aber jemand auch, und da hast du vollkommen recht, jeder von denen im Team, und du bist immer gut beraten, wenn du in Kommunikationsskills oder in Führungsskills investierst, also auch für die normalen Mitarbeiter. Und jetzt sagen alle immer, ah, das ist bestimmt hohes Management-Getrabe. Ganz im Ernst, auch eine Hausmeisterei profitiert wahnsinnig davon, wenn die Leute, die da drin arbeiten, Führung können. Und ich glaube, bei den Handwerkern ist das auch gar nicht so das Hexenwerk, weil die es einfach machen. Und genau, das ist also, glaube ich, generell nicht das Problem, sondern einfach, dass du sagst, okay, ich habe das übrigens mit meinem bisherigen Chef ähnlich erlebt. Also natürlich ist er meine Führungskraft gewesen und natürlich war er in der Hierarchie über mir. Aber ich hatte quasi freie Wahl der Waffen und Methoden und habe deswegen diese Führung als solche nie als negativ empfunden, weil wenn ich ihm vorgeschlagen habe, wir machen das jetzt auf diese Art und Weise oder wir führen diesen Irrsinn ein, dann hat er gesagt, ja okay, also du bist der Fachmensch für dieses Thema, dann machen wir das so. Also das ist, glaube ich, in dem Fall dann praktisch erlebt. Ja, Führung braucht keine Hierarchie, weil in dem Moment war ich natürlich das unterste Glied in der Hierarchie, aber ich habe trotzdem die Themen geführt.
Gut, dein Chef hätte aber vermutlich, wenn Sachen schiefgegangen wären, den Kopf hinhalten müssen. Und da kommen wir, denke ich, noch zu einem weiteren Aspekt, wenn ich nämlich sage, wir wollen dynamischer unterwegs sein und Hierarchie darf sich dynamisch an die Situation anpassen. Wer führt, darf sich dynamisch an die Situation anpassen. Müsste ich auch alles andere beachten, was so wir aus Thema Führung kennen, nämlich auch, ich kann nur jemandem die Verantwortung geben, wenn er auch entscheiden kann und wenn er auch also diesen Verantwortungsbereich überhaupt hat. So, also das wird dann, also wir, die sehr, sehr spannend, weil dann kommen wir jetzt auch eigentlich von der Idee her zu einem sehr, sehr dynamischen Unternehmen. Manche reden ja vom echten Team, wo jeder jeden unterstützt und man immer jederzeit auf jeden achten Ja, ich würde sagen, da gehen wir jetzt sogar noch einen Schritt weiter, weil ein echtes Team, das ist ja so mal so abgegrenzt, aber wenn ich das jetzt aufs ganze Unternehmen, auf einen Mittelständler, der sagt, ich muss mich mehr in der Digitalisierung besser oder muss mich da besser aufstellen, muss gucken, dass ich da vorne dran bleibe, dass meine Leute die richtige Entscheidung treffen, weil ich eben nicht mehr alles durch Führung, durch Zwang, durch Führung mit Aufgaben, selbst mit Führung mit Zielen nicht mehr hinkriege, weil die Ziele sind so dynamisch und ändern sich jederzeit, dass ich von meinen Leuten diesen Input brauche, ne? Und ich möchte, dass sich da dynamisch Teams bilden, die sich den Themen annehmen und Ideen treiben oder auch Probleme lösen und so. Das hat eine dermaßen weitreichende Konsequenz für unser heutiges Verständnis von Hierarchie und Führung. Ja, da ist die Frage, ist das überhaupt realistisch?
Jetzt kann ich sagen, du hast ja vorhin gesagt, hätte mein Chef den Kopf hinhalten müssen. Nicht nur mein Chef, sondern auch sein Chef haben sicherlich mehr als einmal den Kopf hingehalten. Und da kommst du wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, das ist Vertrauen. Also Vertrauen und Fehlerkultur insgesamt. Sie haben darauf vertraut, dass es funktioniert. Und du kannst ja noch so lange über Themen debattieren, aber manchmal klappt es eben auch nicht. Manchmal kann auch keiner was dafür, aber es klappt eben trotzdem nicht. In dem Moment haben sie quasi darauf vertraut, dass ich das gut mache oder im guten Interesse mache. Und das ist definitiv auch der Fall. Und haben halt, wenn es auch mal schiefgegangen ist, gesagt, hey, ich spanne jetzt mal meinen Schirm auf, wir lösen das Thema und wenn das Thema gelöst ist, können wir den Schirm wieder zumachen und gucken, ob es immer noch regnet. Das ist, glaube ich, etwas...
Gut, die haben dir den Rücken freigehalten, genau. Ne? Also sie haben praktisch dir was delegiert und zugleich, du, wie ich dich verstanden habe, hast das auch ernst genommen, hast auch diesen Verantwortung übernommen, dein Bestes gegeben, was nicht immer heißt, dass alles gelingt. Ja. Das ist nun mal so, nicht nur im eigenen Bereich ist. Ne? Und wenn es dann nicht klappt, ist der Chef trotzdem jemand, der dir den Rücken stärkt und sagt und dich verteidigt und sagt, das war meine Entscheidung, dir diese Aufgabe zu geben. Wir wussten, es kann klappen oder nicht. Steh hinter dir. Genau. Und das ist natürlich eine ideale Kultur, wo der Chef eigentlich eher jemand ist, der Freiräume schafft, der Möglichkeiten schafft, der einen sicheren Raum schafft und so weiter. Und das ist optimal. Ja. Sowas hat dann nochmal fast einen höheren Anspruch an den, der sozusagen in der Hierarchie formal oben steht, weil der muss dann einiges aushalten können und sicher im Wind stehen, sagen wir es mal so.
Genau, aber von dem, was wir vorher gesagt haben, ist er nicht derjenige, der Schlauste ist im Thema Digitalisierung oder im Thema Prozessdenken, sonst irgendwas, sondern er ist derjenige, der in dem Fall einfach nur die ideale Person ist, die sowas aushält, die sowas im Team steuern kann, die Umgebungsvariablen für ein gut funktionierendes Team definiert und leitet. Mhm. Aber er ist nicht die Führungskraft, die in der alten Hierarchie, die sagt, Hotmode hier, drei Zeilen mehr guckt, sonst sieht es nicht schön aus. Das heißt, er ist kein Management by Detail, sondern er gibt dem Team einen Rahmen, in dem das Team verantwortungsvoll umgehen kann. Und das zeigt aber im Umkehrschluss auch, du weißt selber, die Firma ist jetzt nicht unbedingt, weil wir jetzt gerade gesagt haben, das ideale Umfeld, also das ist es sicherlich nicht, aber es zeigt auch, dass du, es zeigt halt, dass du in so einem klassischen Unternehmen trotzdem ohne jetzt große Veränderungsprozesse sowas auch leben könntest, wenn du die Köpfe dafür hast.
Ja, also es hängt, wie ich sehe, genauso wie du, es hängt sehr an der Kultur und die Kultur wird natürlich durch die handelnden Menschen im Wesentlichen geprägt, weniger durch das, was man auf Papier schreibt. Genau. Das ist überall so, wird oft unterschätzt. Wenn man diesen Stil fördert, und da hattest du ja mit dem Chef dann auch unheimlich Glück, dass du so einen Menschen gefunden hast, ne? Der dann auch, also sag mal, die Integrität hat für sich, dass er so handelt. Ne? Dann hast du da super Glück und das ist toll. Ich glaube schon, dass man in Organisationen über die Unternehmenskultur auch dahin kommen kann, dass vermehrt Leute so agieren. Ja. Und wieder den Rückschluss zu den Themen, die wir vor der Brust haben bei der Digitalisierung und dauerhaft vor der Brust haben werden, weil wir sagen, ja, und das ist auch, was man allerorts hört, das ist jetzt nicht ein Einmalhub, sondern wir müssen praktisch unsere Arbeitsweise, unsere Arbeitskultur, unser persönliches Verhalten und müssen wir an diese neue Welt anpassen. Sonst überholt uns eben der sich besser anpasst. Ne? Survival of the fittest heißt ja, der am besten angepasst ist. Mhm. Nicht der fitteste, wie man immer sagt, ne? Sondern der am besten angepasste überlebt. Und hier geht es auch darum. Das heißt, Digitalisierung heißt eben nicht nur, ich kaufe Tools, ich mache tolle Entscheidungen, ich gehe jetzt auf cloud-basierte Lösungen, weil das ist jetzt gerade modern. keine Ahnung, was habe ich neulich gelesen, Internet of Things ist ja jetzt schon alt, Internet of Behavior ist das neue Thema und so. Klar muss ich diese Sachen auch besetzen, ne? Bloß der eigentliche Erfolgsfaktor ist ja, dass ich für mein Unternehmen angepasst was Vernünftiges mache, was mich wirklich weiterbringt und was mir wirklich einen Nutzen bringt. Und nicht nur irgendeinem Trend hinterherlaufe, weil es jetzt heißt, wir müssen jetzt alle Geräte ins Internet bringen. So, ja. Wo ist der Business Case? Die Ideen kommen allerdings von allen Ebenen und von allen Mitarbeitern und allen, die irgendwie damit zu tun haben. Nur dann, glaube ich, haben wir eine Chance auf Dauer. Und umso wichtiger ist es, das ganzheitlich zu sehen. Dazu gehört halt auch das Thema Hierarchie und Führungsstile. Also von daher finde ich super, dass wir das nochmal rausgegriffen haben aus der letzten Folge und uns dann nochmal explizit beschäftigen. Ich könnte fast sagen, es gab nie einen Zeitpunkt, wo gute Führung wichtiger war als heute.
Ja, das ist definitiv so. Und ich glaube, an den ganzen Beispielen kann man auch sehen, dass Führung und Hierarchie sind beide existent und sie sind beide immer da. Und selbst beim Einkaufen oder so. Und es ist aber nicht so, dass Führung und Hierarchie einen zwingenden Zusammenhang haben. Also hast du eine starke Hierarchie, hast du eine gute Führung, ist genauso ein blöder Ausdruck wie, wenn du richtig gut führst, brauchst du keine Hierarchie, ist auch Käse.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so und das macht es so schwierig. So wie du sagst, muss ich mich als Unternehmer davon freimachen, dass ich durch das Schaffen einer statischen Architektur für Führung und Hierarchie, ja, dass ich dadurch meine Probleme dauerhaft löse. Also so nach dem Motto, ich mache jetzt ein neues Organigramm, überleg mir, wer arbeitet für wen und so weiter. Das mag auf dem Papier gut aussehen, es mag auch eine gewisse Wirkung haben. Allerdings, was ich eigentlich bräuchte, wäre, ich würde behaupten, eine relativ flache Hierarchie. Schon für Sachen, die sehr verantwortungsvoll gemacht sind, auch die besten Leute reinnehmen und die darauf spezialisieren. Und andererseits aber einen großen Bereich, und das sind im Wesentlichen eigentlich alle meine Wissensarbeiter, wie man so schön sagt, ja, die dynamisch miteinander ihre Hierarchien aushandeln können. So wie das in dem Beispiel von deinem Vater damals, genau, in dem Experiment war. Dass man also bestimmen kann, wer führt denn jetzt gerade für ein Thema gemeinschaftlich, sich dann offenbar viel besser damit abfinden, Anführungszeichen kann, sogar einen Benefit sieht daraus, ja, also es positiv erlebt, geführt zu werden und unter jemanden zu arbeiten und damit dieser Welt gerecht zu werden, dieser extrem volatilen Welt. Also ich glaube, das ist das, was notwendig ist. Also ich kann nicht einmal mich hinsetzen, was aufmalen und das war's, sondern ich muss dann an der Unternehmenskultur arbeiten. Ich muss mich fit machen für die Digitalisierung.
Und das ist wahrscheinlich wirklich ein sehr starkes Themenfeld, was du eigentlich immer machen kannst, ist Kommunikation, Kultur und das wirklich auf allen Ebenen im Unternehmen versuchen einzuführen und auch ganz bewusst darauf hinzuschulen. Ich meine, allein dieses gegenseitige Verständnis, wenn man führt und geführt wird, das sind ja immer zwei Personen in einer bilateralen Beziehung und dann Hackordnung, weißt du selber, das ganze Team untereinander. Wenn dir viele von diesen Prozessen bewusster sind und du daraufhin ausgebildet wirst, als Führungskraft, aber auch als geführte Kraft, glaube ich, hast du einen riesen Benefit, den du mit reinen, du musst dich auf eine Technikschulung geben oder sonst irgendwas, halt einfach nicht erreichen kannst. Also da kannst du noch die schlauesten Köpfe einkaufen im akademischen Sinne oder im der beste Handwerker oder die beste Handwerkerin oder wie auch immer. Aber wenn die nicht kommunizieren, wird das Team am Ende trotzdem nicht gut sein in der Leistung, im Ergebnis.
Richtig. Ja. Ja, Alec, mein Geschäftsführerkollege und ich, wir machen ja auch Trainings, geben auch Trainings. Wir haben ja beide so eine Ausbildung gemacht zum Mentalcoach für Führungskräfte, wo wir diese Elemente, also ich würde sagen, ich habe sie zum ersten Mal so richtig erlebt und damit auch richtig verstanden. Ich habe viel gelesen vorher, ne, aber dieses erfahrungsbasierte Lernen, wo man also wirklich Erfahrung sammelt und dann reflektiert, das hat mich da nochmal einige Schritte weitergebracht. Wir machen das auch selber, dass wir das vermitteln und ich merke, das ist wirklich, es hat nichts damit zu tun, dass jemand Führungskraft werden muss, ne? Wie du sagst, ja? Sondern man muss es eigentlich sich bewusst machen, dass in so einem dynamischen System, wie wir die halt nun mal bekommen, jeder eine gewisse Skills haben muss und das fängt an auf der persönlichen Ebene, das ist das Thema, wie führe ich mich selbst, wie gehe ich mit meinen Ängsten, Sorgen, Verhaltensmustern und so weiter um, dass ich eben, sag mal, in einem steuerbaren Zustand bleibe für mich oder zumindest da wieder reinkomme, wenn ich merke, ich rutsche mal raus. Ich muss im zwischenmenschlichen Miteinander umgehen können. Ich muss also gut kommunizieren können. Ich muss zuhören lernen. Ich muss mal mich auch mal zurücknehmen Und das Dritte ist, wie kann ich auf der Sachebene, das, wo wir ja immer denken, wir wären unterwegs, ne? Es geht ja nur um die Sache, stimmt zwar meistens nicht. So, und wie kann ich da mich präzise ausdrücken? So, alle drei Ebenen braucht's. Und das sind Sachen, die kann man erfahren und lernen. Ich wundere mich tatsächlich immer, dass es, wundern muss man sich nicht, weil das kommt eben nachher, das ist, ne, es ist in, ich sag mal, dann nimm das Wundern raus, ja. In unserem System, wie wir lernen, wie wir erzogen werden und so weiter, habe ich diese Aspekte vorher alle nicht gelernt.
Ja.
Ich habe intuitiv gehandelt. Intuitiv denke ich, so war die Rückmeldung häufig auch mal für die Leute angenehmer gehandelt als vielleicht vergleichbare Führungskräfte. Bloß, dass ich systematisch richtig machen würde, das habe ich erst nach dem Training so verstanden und arbeite jeden Tag an mir. Ja, es wird auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass man dann Ziel, dass ich dazu komme, dass ich irgendwann perfekt bin. Perfektion gibt es da nicht. Wir sind alle Menschen, wir kriegen eine ganze Menge mit an Erziehung, an Instinkten und so weiter. Das spielt halt alles mit rein. Und so ist es. Und damit kann ich allerdings arbeiten lernen und kann da professionell mit umgehen. Und das ist der Punkt. Professionalisieren der Kultur, der Art der Zusammenarbeit und das nicht als mystisches Etwas abtun, was sich irgendwie schon finden und bilden wird und oh Gott, bloß nicht auf den eingehen, der hat sich jetzt gerade so komisch benommen, lassen wir den mal besser in Ruhe. Ja, das ist ja das, was im Alltag häufig passiert. Man scheut sich davor, diese weichen, scheinbar weichen Themen anzugehen, die eigentlich ganz schön hart sind. Für den Unternehmer hart.
Existenziell hart.
Da hängt eine ganze Menge dran. Ja, richtig.
Ja. Das ist vielleicht auch zwei Sachen dazu. Das erste ist, Christoph, du bist in dem Moment perfekt, wenn du verstanden hast, dass du es nie werden wirst, weil du immer dazu lernst, weil du immer etwas neue Perspektiven, die Zeit ändert sich, das Team ändert sich. Das heißt, du bist immer dabei, dich neu auszurichten. Und das ist ja genau die eine Kompetenz, um die es geht, sich immer wieder an den Survivor of the Fittest, dich anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Und in dem Moment, wo du begriffen hast, dass das ist, glaube ich, mehr kannst du ja gar nicht erreichen in dem Fall. Das andere ist, vielleicht löst es auch ein großes Dilemma, was wir auch, glaube ich, im Podcast schon ein, zweimal gesagt haben. Junge Leute, die ins Unternehmen kommen, sie möchten gern flache Hierarchien, aber möchten dann möglichst schnell Verantwortung übernehmen und aufsteigen. Vielleicht geht es gar nicht um die Stufen nach oben, sondern dass du genug Platz auf der Stufe hast, auf der du dich befindest. Also, dass du informell führen kannst, so wie bei mir in dem Fall, dass du ein Thema hast, das kannst du führen, ohne dabei gleich Geschäftsführer werden zu müssen.
Warte mal, darf ich da kurz einhaken? Das Spannende ist ja, dass ich bei Jüngeren erlebe, dass sie ja einerseits diesen Freiraum sich wünschen und andererseits die Verantwortung allerdings dann nicht so wollen. Und das funktioniert nicht so. Ja? Und noch ein Kommentar dazu. De facto ist es ja in so einem Umfeld, wie wir das auch versuchen in der Firma, in der Kreatischen zu leben, so, dass derjenige, der sich einbringt, seine Ideen einbringt, Verantwortung übernimmt, dass wir dem mehr und mehr Vertrauen geben und mehr Freiraum, er mehr und mehr tun kann und sich mehr und mehr selbst verwirklichen kann. Und dann bei so einem Menschen verstehe ich mich eigentlich nur noch als Mentor, der den begleitet, der den im Rücken frei hält, wie du es von deinem Chef erzählt hast, und ihm Möglichkeiten schafft. Ja, so verstehe ich mich dann noch. Und das heißt, es liegt im Idealfall eigentlich dem Mitarbeiter selber in der Hand, wie er sein Arbeitsleben sowieso, aber wie im Wesentlichen sein Arbeitsleben auch gestaltet.
Genau.
So, und das, da habe ich das Gefühl, das verstehen viele nicht, die danach fragen, sagen, ja, ich möchte mehr davon, können wir das nicht anders machen? Allerdings nicht konstruktiv, also nicht mit konkreten Vorschlägen oder auch nicht dann in die Richtung gehen, sondern sozusagen an die Hierarchie abgeben, mach doch mal was anders, ohne sich damit auseinanderzusetzen, was die Hierarchie schon alles tut oder wo auch die Hierarchie an ihr Limit kommt, weil wir natürlich alle unseren Handlungskreis haben. Ja? So, das ist dann also nicht konstruktiv und bringt uns auch nicht weiter. Ja, also der Entscheidungsspielraum, der kann wachsen. Wir versuchen ihn zu maximieren in der Firma. Allerdings funktioniert das nur, wenn alle Beteiligten ein gleiches Verständnis davon haben, was das denn bedeutet. Was bedeutet denn Demokratie? Demokratisches Miteinander. Mhm. Demokratie heißt ja nicht Chaos, heißt ja nicht, keiner hat mehr Verantwortung, keiner hat mehr Führung, es gibt keine Hierarchie und so. Alles Themen, die wir vorhin hatten. Demokratie heißt trotzdem Regeln. Und zwar sehr klare Regeln des Umgangs und der Partizipation. Ja, wenn ich mein passives Wahlrecht in Anspruch nehme, ist das das eine. Wenn ich das aktive Wahlrecht, wovon die meisten Menschen können das ja schon gar nicht, wissen ja schon gar nicht mehr den Unterschied. Ja. Das ist gemein jetzt das sozusagen. Ja. Also viele, glaube ich, wenn man sie fragen würde, müssten sich nochmal an die Schule erinnern, was war denn das nochmal? Aber es ist schon auch eine Besonderheit, dass wir überhaupt diese Unterscheidung haben und uns engagieren können und auch was erreichen können und uns einsetzen dürfen. Durfte man früher gar nicht. Da durfte man wählen, aber man musste adelig sein, um überhaupt eine Chance zu haben und so, ja. Also da sind wir eigentlich in einer Zeit gelandet, wo wir sehr viele Möglichkeiten haben. Nothing is perfect, das gilt auch hier. Da kann man sicherlich noch einiges weiteres erreichen. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Und entweder wir gehen da eigenverantwortlich ran und übernehmen Verantwortung für uns, unser Leben und andere, dann werden wir auch, ich würde behaupten, zufriedener durchs Leben gehen, als wenn wir immer nur die Verantwortung abgeben. So, also wir haben witzigerweise, und dann höre ich auf, Markus, wir haben im Unternehmen die gleiche Herausforderung, die wir gesellschaftlich auch haben. Weil die Unternehmen anfangen müssen, demokratischer zu werden, um überhaupt mit den neuen Bedingungen klarkommen zu können. Das ist die These von mir.
Okay, diese These nehmen wir auf in einer der nächsten Folgen. Ich führe dich jetzt ganz elegant zum Ende dieser Episode, bevor wir... Wir werden nicht zu lang, wir werden vor allem vom Thema leicht abgeleitet. Ja, und deswegen führen wir uns zusammen und versuchen ein Fazit. Führung braucht keine Hierarchie. Wir haben festgestellt, sie sind entkoppelt. In vielen praktischen Beispielen ist das gar nicht so eine Herkules- oder Rocket Science, wie es immer so schön heißt, Herkulesaufgabe oder... Es ist in jedem Unternehmen, in jeder Größe extrem relevant, sich dieser Themen bewusst zu werden. Und es ist mit Sicherheit ein gutes Investment, sich jemanden zu suchen, der die Belegschaft in der Richtung ausbildet, egal in welcher Unternehmensform wir uns befinden. Um begreiflich zu machen, Führung und Hierarchie sind allgegenwärtig. Wenn man damit bewusst umgeht, kann man eigentlich vieles so organisatorisch lassen, wie es ist, aber trotzdem signifikant mehr erreichen und engagierter und fröhlicher dabei sein.
Ja, bin ich voll bei dir.
Dann sage ich vielen Dank, Christoph, für diese Episode mit dir. Und das Thema nehmen wir dann einfach mit in die nächste Episode herein.
Sehr gerne, Markus. Ich danke dir auch und freue mich auf den nächsten Podcast.
Danke, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.